SWR 2 Leben.
Neustadt an der Weinstraße im Herbst 2018.
Wer ist die neue deutsche Weinkönigin?
Auf der Bühne stehen drei junge Frauen in taillierten Cocktailkleidern im goldenen Konfettiregen.
Wunderbar, ein tolles Trio.
Verraten Sie es.
Es ist das Finale zur Wahl der deutschen Weinkönigin.
Die 70. deutsche Weinkönigin heißt Caroline Glöckner.
Caroline steht in der Mitte, reißt die Arme in die Höhe, strahlt, weint. Ein Jahr lang darf sie nun den deutschen Wein vertreten, im In- und Ausland.
Wir gratulieren!
Kaum ist die Show vorbei, kommen auch schon die ersten Journalisten auf die Bühne.
Caroline Glöckner, sind Sie schon ganz kurz in der Lage, einen Halbsatz zu sagen?
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Es ist alles toll, so wie es ist. Genießen Sie die Zeit, genießen Sie das Jahr. Drei tolle Weinmajestäten.
Ich würde fragen, könnte es schon passen oder realisiert man das erst morgen?
Nee, ich glaube, man realisiert es erst morgen. Ich bin gerade, glaube ich, noch nicht ganz so mit dem Verständnis da, dass es jetzt wirklich irgendwie die Krone auf meinem Kopf ist. Nein, weiß ich noch nicht. Also man realisiert es, glaube ich, erst morgen.
Eine junge Frau, die mit goldener Krone von einer Bühne herunterlächelt, sich nun ein Jahr lang Königin nennen darf. Warum geht eine Frau so einen Weg? Welche Faszination übt er auf eine Studentin der Agrarwissenschaft aus, die sich sonst mit Pflanzenwuchs oder Monokulturen beschäftigt? Und wie zeitgemäß ist es noch, junge Frauen zu Königinnen zu erklären, um einem Wirtschaftszweig Aufmerksamkeit zu verschaffen? Eine Spurensuche unter Weinköniginnen. Frankfurter Flughafen, ein halbes Jahr später. Caroline rührt in ihrem Cappuccino. In ein paar Stunden wird sie in den Flieger nach Tokio steigen, um Japanern Moselrieslinge und Spätburgunder von der Ahr nahezubringen. In ihrem weitgeschnittenen Hosenanzug sieht die 23-Jährige aus wie eine der vielen Businessfrauen hier. 6 Monate ist die Krönung zur deutschen Weinkönigin inzwischen her. Wenn sie sich zurückerinnert, wirkt Caroline für einen Moment noch einmal aufgeregt.
Gänsehautgefühl. Einfach unfassbar. Man rechnet nicht damit. Für mich ist es auch wirklich so der Punkt, dass man sagt, man hat es jetzt mittlerweile verstanden. Ein halbes Jahr ist vorbei. Aber es ist immer noch unbeschreiblich.
Es ist meine 5. Begegnung mit Caroline. Die erste war mitten in den Wahlvorbereitungen. Inzwischen ist das Weinköniginnen-Dasein für sie Routine. In den vergangenen Tagen war Caroline fast durchgehend als Weinkönigin unterwegs, in Mainz und Warschau. Nur eine Nacht blieb ihr, um den Koffer für Japan zu packen. Dorthin reist Caroline allein. Von Freunden hat sie sich noch in Sachen Umgangsformen briefen lassen. Niemals in der Öffentlichkeit die Nase putzen. Die Visitenkarte immer mit 2 Händen überreichen. Die stecken zusammen mit einigen Packen Infobroschüren zum deutschen Wein in ihrem großen Koffer. Ihr Zuhause und ihre Eltern hat sie in der Woche davor nur kurz auf der Durchreise gesehen, ist ihrem alten Leben dabei nur im Vorübergehen begegnet.
Wir haben im Nebenerwerb Landwirtschaft und darunter eben auch einen Pensionspferdestall, der gerade im Umbau ist. Und die Pferde wollen natürlich auch gefüttert werden und dementsprechend waren es dann erst die Pferde versorgen, dann anschließend mit den Hunden eine Runde spazieren gehen und dann zur Universität gehen.
Bis heute lebt die Studentin bei ihren Eltern in Vaihingen bei Stuttgart. Bis sie 7 Jahre alt war, hat die Familie in den USA gelebt. Anders als viele ihrer Vorgängerinnen ist sie keine Winzerstochter.
Bei mir ist der Zugang zu Wein so, dass ich letztendlich in einer Weinregion aufgewachsen bin, seitdem ich 7 war. Meine Verwandtschaft hat Weinbau und für mich immer so eines der großen Highlights war dann zur Weinlesezeit, dass wir letztendlich mit dabei sein durften und es für mich so ein bisschen wie Thanksgiving war. Jeder kommt zusammen, es wird unterhalten, es gibt gutes Essen, aber es geht nicht jetzt um eine bestimmte Person, sondern einfach dieses gemeinsam Zeit verbringen und am Ende hat man auch was erarbeitet.
Der Weg ins erste Amt in Sachen Wein ergab sich aus einem Zufall. Als sie in einer Straußenwirtschaft jobbte, moderierte dort eine Weinkönigin eine Weinprobe.
da der Veranstalter neben mir stand, bin ich mit ihm dann einfach, um Smalltalk zu führen, ins Gespräch gekommen. Sagen Sie mal, was hat es denn mit der Weinkönigin auf sich? Und in dem Moment leuchteten seine Augen auf und er meinte, ja super, wir suchen nämlich gerade jemand als Feinger Weinprinzessin. Da wären Sie doch jetzt total passend. Und ich habe das an dem Abend eigentlich nur als nettes Kompliment aufgefasst. Was ich mir nicht bewusst war, war, dass eine Woche später dann eines der größten Weingüter bei uns aus der Region mich angerufen hat und meinte, ja, Caroline, sehr schön zu hören, dass du Interesse an dem Amt hättest. Wollen wir uns nicht mal treffen?
So wurde Caroline Feinger Weinprinzessin. Die weiteren Schritte ist sie sehr bewusst gegangen. Aus der Ortsprinzessin, die an Wochenenden Weinfeste eröffnete, wurde die Weinkönigin von Württemberg. Neustadt an der Weinstraße im September 2018. 13 junge Frauen sitzen in einem Hotelgarten an einer langen Tafel, erzählen, essen und trinken. Auf den ersten Blick könnten sie eine Reisegruppe sein. Die meisten haben ihr Smartphone auf den Tisch gelegt. Sie tragen T-Shirts und Jeans an diesem lauen Spätsommerabend. Kaum einer an den Nachbarstischen würde wohl vermuten, dass hier 13 Königinnen zusammengefunden haben. Die Weinköniginnen aller deutschen Anbaugebiete. Da sitzt die Pfälzer Weinkönigin neben der aus Rheinhessen. Die Weinkönigin von Württemberg spricht mit ihrer Amtskollegin von der Mosel. An diesem Abend beginnt das Vorbereitungsseminar zur Wahl der deutschen Weinkönigin. Jede Kandidatin hat einen Wein aus ihrer Heimat mitgebracht, den sie der Runde vorstellen soll. Den Anfang macht Franziska aus Baden.
Also was mir als erstes in die Nase steigt, ist eben dieses nussige Walnuss, also richtig herbe Nuss, aber auch Apfel, Melone, ein bisschen eine schöne Frucht, die er hat. Und am Gaumen sehr gehaltvoll, also tolle Aromatik. Ich liebe den Goulilas Chasselas ausgebaut, weil er einfach mehr Rückgrat hat. Er kriegt durch die längere Hefebestandzeit einfach auch mehr Schmelz, mehr Kraft, ist runder und ein perfekter Speisebegleiter, aber auch ein Wein, den man eben super gut solo trinken kann.
Wer deutsche Weinkönigin werden will, der muss solches Sommelier-Deutsch beherrschen. An diesem Abend lernen sich die Frauen kennen, erzählen von sich. Tatjana, Winzers Tochter aus dem Rheingau, hat gerade ihren ersten eigenen Wein gemacht. Pauline von der Nahe arbeitet im Marketing eines großen Online-Weinversands. Andere Kandidatinnen studieren noch, arbeiten nebenbei bei Weingütern oder haben schon ihren eigenen Betrieb gegründet. Alle, die an der langen Tafel sitzen, haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen deutsche Weinkönigin werden. Auch Caroline, die hier Württemberg vertritt.
Ich glaube wirklich, diese Erfahrung sammeln. Ich denke auch oftmals sehen, wie wird der deutsche Weinanbau in anderen Regionen wahrgenommen oder wie kann man da vielleicht noch seinen Input beitragen, dass da vielleicht so das Verständnis für den deutschen Weinbau noch ein bisschen größer wird.
Über 1000 Weinköniginnen, so schätzt das Deutsche Weininstitut, gibt es insgesamt in Deutschland. Fast jeder Ort, in dem Wein gemacht wird, hat eine. Aus all diesen Majestäten wählt jedes Anbaugebiet dann wiederum eine Gebietsweinkönigin. Vor den Frauen, die also schon von der Ortsweinkönigin zur Gebietsweinkönigin aufgestiegen sind, liegen anstrengende Wochen. Am Tag nach dem ersten Kennenlernen bekommen sie ein Interviewtraining. Ihr Stil in Sachen Kleider und Frisur wird auf Bühnen- und Fernsehtauglichkeit überprüft. Fotos für mögliche Autogrammkarten werden gemacht. 3 Wochen später dann steht der erste Vorentscheid an. In Neustadt müssen alle 13 Kandidatinnen vor großem Publikum Fachfragen zur Weinherstellung und Weinanbau beantworten. Nur wer sich dort gut schlägt, zieht am Ende ins Finale ein. Erfunden hat das Amt der Weinkönigin in den 30er Jahren der Neustädter Verleger Daniel Meininger für die Pfalz. Seit 1949 gibt es eine deutsche Weinkönigin. Bis 1999 musste die deutsche Weinkönigin ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen. Heute reicht eine starke Verbundenheit zum deutschen Wein. Außerdem gestrichen traditionelle Tracht und Pflichtwalzer am Wahlabend. Pflichtprogramm heute: Die Weinkönigin muss alle Social-Media-Kanäle bespielen. Auf Facebook oder Instagram postet sie Bilder von ihren Terminen. fast immer mit Krone auf dem Kopf und Glas in der Hand. Hashtag Wine Queen. Hashtag Germany Sparkles. Hashtag Riesling Rocks. Etwas mehr als 13.000 Menschen verfolgen das auf Facebook. Auf Instagram haben die German Wine Ambassadors, wie die Weinkönigin und ihre beiden Prinzessinnen dort heißen, rund 3.500 Follower. Tag 2 des Weinköniginnen-Seminars. Ankunft in der Villa Böhm in Neustadt an der Weinstraße.
Da wird die Maske sein, Styling. Da wird die Frau Leonhardt noch mal Interviews mit euch führen. Und da ist die Kostümberatung vom Herrn Walter.
In der historischen Villa ist an diesem Morgen ein kleines Fernsehstudio aufgebaut. Eine Kamera, zwei große Scheinwerfer und eine Leinwand für das Interviewtraining. Der Raum daneben erinnert an eine Theaterumkleide. Ein großer Spiegel steht dort. Auf dem Tisch davor allerlei Puderdosen, Schminkstifte, Lockenwickler. Für makelloses Styling ist eine Weinkönigin nach der Krönung selbst verantwortlich.
Bitte? Genau, ich bin Caroline Klöckner, also Württemberg, ganz unten.
Ich frage einfach mal so ein paar Sachen ab, die ich für mich, für meine Unterlagen bräuchte. Konfektionsgröße?
34, Schuhgröße 37.
Caroline ist jetzt bei Heinz-Jürgen Walter. Der elegant gekleidete Mann ist im Hauptberuf Gewandmeister am Nationaltheater in Mannheim. Einmal im Jahr berät er die Kandidatinnen.
Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben was mitgebracht.
Einmal das hier.
Ja, ist gut.
Alternativ. Das hier, das habe ich aber schon bei meiner württembergischen Wahl angehabt und so. Und ich weiß nicht, wie es auch mit dem Licht ist, ob das dann so passt oder eher weniger.
Ja, also in der Kamera ist zu hell nicht so gut.
Das beige Abendkleid fällt durch. Eine Robe mit schwarzem Samtoberteil und gemustertem Rock kommen in die engere Wahl. Genauso wie ein rotes Cocktailkleid.
Aber das sieht schön aus. Halten Sie es gerade mal an, ich würde mal ein Foto von Ihnen machen.
Dieser Nachmittag in der Villa Böhm ist vom Wein ganz weit weg. Mehr Modelcamp oder Misswahl. Katharina Stab kennt diese Assoziationen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch amtierende deutsche Weinkönigin, die 69. Sie soll ihre Erfahrungen mit den Neuen teilen und sie ist sehr offen dabei.
Ich habe meine Einstellung zur Krone tatsächlich auch etwas geändert in diesem Amtsjahr. Auf der einen Seite bin ich kein Fan, weil sie einfach was Märchenhaftes mit sich bringt, was auch leicht nicht ganz ernst genommen werden kann, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie hat auch ihren Sinn und Zweck. Man ist auf ganz vielen Veranstaltungen, wo die Leute nicht wissen, wer man ist. Also zum Beispiel auf Messen oder auf Endverbraucherveranstaltungen, wo man irgendwie Stände hat, was präsentiert oder wie auch immer. Sobald man die Krone auf dem Kopf hat, hat man Conversation Starter auf dem Kopf. Also die Leute oft, ja, belächeln sie es, aber sie bemerken es. Und darauf kommt es letzten Endes an. Und sie fragen. Was ist denn das auf ihrem Kopf? Wieso tragen sie denn eine Krone? Und dann erklärt man, dass man die deutsche Weinkönigin ist und erklärt auch, was dahinter steckt. Und dann finden eigentlich 90% der Leute das total interessant.
Über 200 Termine hat die deutsche Weinkönigin pro Jahr. Sie tritt auf großen Events wie der Grünen Woche in Berlin auf, besucht aber auch Winzervereinigungen in ganz Deutschland. Pflichttermin ist dabei das Deutsche Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße. Dort fährt sie beim größten Winzerfestumzug Deutschlands auf einem goldenen Thron durch die Stadt. Und auf all diesen Feiern wird natürlich auch getrunken. Teilweise viel getrunken. Wie schwierig ist das dann dort mit Kleid und Krone mittendrin zu stehen?
Es gibt vielleicht mal den einen oder anderen Spruch. Ich muss dazu sagen, ich bin generell nicht überempfindlich, weil ich mir immer denke, ich mache umgekehrt bei dem einen oder anderen Mann auch so einen Spruch. Das gehört für mich irgendwie auch ein bisschen zum Thema Emanzipation dazu, das dann nicht ganz so schwer zu nehmen. Also nicht irgendwie, das ist meine Einstellung zu der ganzen MeToo-Debatte, dass direkt immer MeToo-Schreien auch schon wieder nicht emanzipiert ist. Sondern ich steuere dann auch einfach mit einem flotten Spruch dagegen. Beziehungsweise, wenn es mir halt wirklich zu weit geht, dann würde ich es auch einfach ansprechen.
Zurück am Flughafen Frankfurt. Caroline schaut kurz auf ihr Handy. Noch ist ein bisschen Zeit bis zu ihrem Abflug nach Tokio. Die Krone steckt an diesem Mittag in Carolins Handgepäck. Mittlerweile ist sie zu einem gewöhnlichen Teil ihres Arbeitsgepäcks geworden. Trotzdem, Sie zu Abendkleidern, Hosenanzügen und Wein-Infobroschüren in den großen Koffer zu stecken, wäre zu riskant. Schließlich könnte der unterwegs verloren gehen. Und was wäre die deutsche Weinkönigin in Japan ohne ihre Krone? Aufsetzen möchte Caroline die Krone am Flughafen aber auch nicht.
Die Leute gucken, sei es, dass sie nicht auffällig gucken wollen oder sie ganz aktiv auf einen zugehen und einen fragen, was es damit auf sich hat. Und dementsprechend, wenn man wirklich im Kognito unterwegs sein sollte, dann sollte die Krone nicht auf dem Kopf sein, weil die wird definitiv erkannt, weckt Interesse. Sei es, dass die Leute es vielleicht nicht in erster Linie mit dem Amt der deutschen Weinkönigin in Verbindung setzen, aber sie wollen natürlich schon wissen, ja gut, aber wenn sie eine Königin sind, ist es dann vielleicht wie eine Misswahl?
Die Frage nach der Misswahl. Sie begegnet auch Caroline immer wieder in ihrer Amtszeit. Ähnlich wie ihre Vorgängerin nimmt sie es gelassen.
Es ist ein Wettbewerb, das ist kein Geheimnis, das ist eine Parallele. Ich glaube, natürlich ein Unterschied liegt in beiden Bereichen darin, dass es bei der Misswahl um die eigene Person geht, um den eigenen Körper, den man nach außen hin vertritt, während wir eher als Wachfrauen auftreten, dementsprechend natürlich ein Gesamtbild, was stimmen sollte, präsentieren und es da natürlich dann vielleicht einfach von der Aufmachung, auch der Ausführung des späteren Amtes einen Unterschied gibt.
Warum muss man Frauen durch den Schönheitswettbewerb so zum Objekt machen? Warum reicht nicht ein Wettkampf ums Weinwissen mit Fachfragen zur Arbeit im Weinberg und dem Ausbau im Keller? Und warum eigentlich nur Frauen? Mit solchen Fragen und Forderungen wurde der Wettbewerb gerade in den vergangenen Jahren immer wieder konfrontiert. Es sei altbacken, sexistisch, überholt, junge Frauen in eleganten Kleidern auf der Bühne gegeneinander antreten zu lassen, monieren vor allem junge Weinexperten. Auch wenn die Kriterien in der Geschichte immer wieder mit Bedacht modernisiert, entstaubt, das Amt professionalisiert wurde, die Fernsehgala mit schönen Kleidern, den Spiel- und Raterunden ist für die Verantwortlichen nicht verzichtbar. Zurück zum großen Finale 2018 in Neustadt.
Also im Glas, wie schon gesagt, haben wir einen sehr schönen Weißwein mit einer klaren, hellen Farbe.
Auf der Bühne steht die Kandidatin Caroline jetzt allein mit dem Moderator.
Ja, im Glas kommt ein Aromen von gewisser Exotik. Aber
aus 7 verschiedenen Weinen soll sie einen aussuchen und blind erkennen, aus welcher Rebsorte er gemacht ist und aus welchem Anbaugebiet er stammt. Eine Aufgabe, an der selbst Profisommeliers manchmal scheitern.
Er ist angenehm, er hat ein sehr schönes Süß-Säure-Verhältnis.
Für Caroline kommt hinzu, sie hat nur 30 Sekunden Zeit. Und ein Saal voller Menschen schaut ihr beim Verkosten zu.
Jetzt wäre der Punkt, wo ich entscheiden muss, mich richtig... Okay.
Den ersten Tipp finde ich schon sehr schön.
Alles klar. Von dem, dass es wirklich angenehm von der Säure ist, würde ich darauf tippen, dass es ein Riesling ist. Und dabei denke ich mal von der Mosel.
Ein Riesling von der Mosel.
Mhm. Ja.
Wollen wir drunter schauen?
Gerne.
Das ist schon immer spannend.
Oh, hoppla, nein, das stimmt schon mal.
Es ist wieder dieser Müller-Thurgau aus Sachsen, aber der muss schmecken wie ein Riesling.
Aber definitiv.
Kann nicht anders sein. Rein. Ja, ich kann mir das gar nicht anders erklären, aber Sie haben sehr, sehr schön erklärt und sehr schön gespielt.
In diesem Fall liegt Caroline also falsch. Andere Kandidatinnen aber auch. Am Ende wird es für sie reichen. Ein transparentes Punktesystem gibt es bei der Wahl der Weinkönigin nicht. In 5 Runden treten die 6 Finalistinnen gegeneinander an. Mal allein, mal im Zweierteam. Dabei müssen sie ihren eigenen Vorstellungsfilm live kommentieren, die Rebsorte und Herkunft eines Weins erschmecken, falsche Weinnachrichten von richtigen unterscheiden. Die 50 Jurymitglieder, Weinjournalisten, Winzer und Sommeliers entscheiden am Ende, welche der Kandidatinnen aus ihrer Sicht für den Job der Weinkönigin am besten geeignet ist. Am Flughafen Frankfurt 6 Monate später wirkt Caroline deutlich routinierter als bei ihrem ersten Auftritt in Neustadt. Nach einem halben Jahr kennt sie das Amt inzwischen gut. Fast täglich hat sie in diesem Frühjahr Einsätze als Weinkönigin. Für jeden Einsatz bekommt sie eine Aufwandsentschädigung. Ein festes Königinnengehalt zahlt das Weininstitut nicht. Ihr Studium läuft nur noch auf Sparflamme.
da ich da wirklich von Termin zu Termin gerannt bin und die Uni lediglich besucht habe, um meinen Pass zu validieren, damit ich sagen kann, ich bin aber noch ein eingeschriebener Student. Und mir dann klar war, okay, zweigleisig und das nur halblebig funktioniert nicht. Dementsprechend habe ich jetzt einfach das Studium ein bisschen runtergeschraubt, auch wenn ich nicht drum rumkomme, dass ich eben jetzt im Sommer zwei Prüfungen trotzdem schreiben muss.
Eine Pflichtveranstaltung für die Weinkönigin ist die Messe Pro Wein in Düsseldorf, Anfang März. Caroline eröffnet die Messe gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Julia Klöckner war selbst einmal Weinkönigin. Genau in dem Jahr, als Caroline Klöckner geboren wurde. Verwandt sind die beiden nicht. Trotzdem führt die Namensgleichheit manchmal zu Verwirrung. Auch hier auf der Messe tappt Geschäftsführerin Monika Reule in die Falle.
Unsere deutsche Weinkönigin, die Julia, Julia Klöckner, es ist fürchterlich, Caroline Klöckner, die natürlich auch ganz, ganz herzlich begrüße.
An diesem Tag trägt Caroline zur goldenen Krone einen dunkelgrünen Hosenanzug und bequeme Slipper, die sie erst später gegen ein paar Stilettos eintauschen wird. Denn gerade muss sie auf eine kleine Leiter steigen und aus einer großen Flasche Sekt auf eine Gläserpyramide gießen. Das Talent zum Lächeln, die Bereitschaft für noch und noch und noch ein Foto zu posieren, gehört zu ihrem Amt. In solchen Momenten verengt sich das Weinköniginnen-Dasein dann doch auf das eines Models. Oder einer Royal eben. Die optische Präsenz der Weinkönigin ist ein Wert an sich. Für Monika Reule vom Deutschen Weininstitut ist die Weinkönigin eines der genialsten Marketinginstrumente des deutschen Weins. Gäbe es sie nicht seit 70 Jahren, dann müsste man sie erfinden, glaubt sie. Ex-Weinkönigin Julia Klöckner, die nach ihrer Amtszeit die wohl größte Karriere gemacht hat, sieht das kritischer. Sie nähme der Weinkönigin lieber die Krone ab, würde sie gern Botschafterin oder Repräsentantin nennen. Am Flughafen nimmt Caroline den letzten Schluck Cappuccino. Zeit, ihren Koffer für die Reise nach Japan einzuchecken. Neben den königlichen Ohrringen, zwei goldene Stecker mit kleinen Trauben verziert, steckt in Carolines rechten Ohrläppchen ein kleines Einhorn. Es sind auch solche Kleinigkeiten, die zeigen, wie die 23-Jährige das Amt für sich passend gemacht hat. Ein halbes Jahr noch wird sie durch die Welt reisen, die Krone immer im Gepäck. Und was kommt danach? Was bleibt ihr von der Zeit als deutsche Weinkönigin?
Es ist dieses lachende und weinende Auge. Weinend, weil klar, es ist nicht mehr ganz diese Präsenz, die man in dem Jahr wahrgenommen hat. Aber das Lachende ist immer dieses Zurückblicken und Sehen, was man nicht alles mitnehmen konnte. Also ich denke auch gerade für meinen weiteren Werdegang gibt es da halt jetzt ganz interessante Möglichkeiten, die ohne dieses Amt gar nicht so zustande gekommen wären.
Mit deutlich mehr Selbstbewusstsein und einem großen Erfahrungsschatz geht Caroline schon im Juli für zwei Prüfungen zurück an ihre Uni in Hohenheim. Im nächsten Jahr will sie ihr Studium dann als Diplom-Agrarwirtin abschließen. Vorher im Herbst endet ihre Zeit als Weinkönigin. Dann wird es in Neustadt wieder goldenes Konfetti regnen. Caroline wird ihrer Nachfolgerin die Krone ins Haar stecken. Schwer wird der 70. deutschen Weinkönigin der Abschied nicht fallen.
Ein Weinbaupräsident hat zu mir immer einst gesagt, einmal Weinkönigin, immer Weinkönigin. Und ich glaube, da ist auch was dran. Beruflich ist es nicht ganz abwegig, dass da bei mir sich auch ein weiterer Weg dann in die Richtung etabliert. Und daher wird man schon auf irgendeine Art und Weise dem verbunden sein.